Trotzdem, dass wir eine Misskommunikation gehabt haben über Anzahl der Vorträge, Anzahl der Einheit, Länge der Vorträge, das war schwierig, weißt du, direkt ist mit einer 60-minütigen Einheit und hast dann 45 und das immer wieder, aber dafür hast du mehr. Es hat irgendwie alles ein bisschen durcheinander gebracht, aber ihr werdet meinen, ich bin der absent-minded Professor, der geistesabwesende Professor, wie ich hier vor euch stehe mit meinen ganzen Akten. Aber das ist passiert und dann zweitens, ihr habt mich dazu verleitet, mit eurer Begeisterung länger über Evangelisation zu reden. Ihr seid schuldig, nicht. Ihr wart zu begeistert. Ich habe gedacht, okay, dann red weiter. Die wollen mehr hören. Und dadurch dann sind diese anderen Themen zu kurz gekommen. Trotzdem, ich finde es wirklich gut, dass man jetzt eine Zeit hat für Fragen und hoffentlich Antworten. Habt ihr Fragen zu dem, was ihr dieses Wochenende gehört habt? Ja, Silvia.
Zwei kurze Fragen. Die eine, hast du deine Kinder selber geschult? Und die zweite Frage, kommt das Bedürfnis von Schulung, wird das von den Ältesten immer wieder in die Gemeinde getragen oder kommt das Bedürfnis auch aus den eigenen Reihen und wird auch da, also aus den, von den Gemeindegliedern, wird da von unten auch was angekurbelt?
Habe ich meine Kinder geschult? Ich habe mit manchen meiner Kinder, ich meine, ich habe so viel. Aber manchen meinen Kindern habe ich stille Zeit gemacht. Okay, das ist für mich das Wesentliche. Wenn ein Mensch eine regelmäßige Zeit mit Gott hat, von dem er, wo er spürt, Gott spricht zu ihm, und er hat einen Blick für eine konkrete Anwendung, du kannst niemand mehr geben als das. Und ich habe versucht, bei meinen Kindern, ihnen das zu helfen. Nicht alle. Leider nicht alle. Ich bin säumig bei manchen, ich kann das nachholen bei den Jüngeren. Ich rufe meine Kinder manchmal an. Sie gehen ans Telefon, es ist Papa. Wie geht's dir? Ah, es geht. Geht. Aha. Ja, ich spürte, ich sollte anrufen. Aha. Du Kerl, liest du deine Bibel? Nicht so regelmäßig. Sag, weißt du, letzte Woche, als wir Holz gearbeitet haben, wir waren saudreckig, oder? Du hast gestunken, Junge. Hast du dich unwürdig gefühlt, unter die Dusche zu gehen? Er fängt an, nervös lachen. Ich sagte, verstehst du? Er sagt, ich verstehe. Ich muss unter die Dusche gehen. Es ist diese Art von Kommunikation, wo du hast das Recht, dich zu erkundigen und so zu reden. Und du brauchst nicht viel sagen. Sehr kurzes Gespräch. Aber er verübelt das mir nicht. Und das hat er nötig. Ich ist nicht so, dass ich unwürdig bin, meine Bibel zu lesen. Wenn ich mich unwürdig fühle, dann brauche ich meine Bibel. Ja, so solche Gespräche, was wirklich wichtig war, war, dass jedes Kind kriegt seine Chance, mitzufahren mit Papa. Die fahren alle. Ich war einmal im Monat für Jahre jetzt in Zagreb. Und die streiten andauernd, wer der Nächste ist, der drankommt. Hans-Peter war in Albanien, Stefan war in Polen, Hans-Peter war in Amerika. Stell dir vor, Hans-Peter hat sogar das Flugzeug zurück von Tirana geflogen nach das war vor 7-Eleven. Das war vor 11. September. Ist das natürlich gewesen, aber er war da in dem Albanian Airplane und hat ein bisschen geflogen. Ja. die haben alle dieses Erlebnis und in diesen Dingen bekommen sich sehr viel mit. Wir haben Familienandacht, haben nicht immer regelmäßig gehabt. Es geht gut jetzt, aber jeden Abend beim Abendbrot lesen wir ein bisschen was. Aber Jüngerschaftskurse mit ihnen, solche Dinge habe ich nicht gemacht. Und das Bedürfnis für Schulung, das ist verschieden. In unserem Fall in Salzburg kommt das nicht von den Ältesten. Manchmal bin ich nicht ganz zufrieden. Aber manchmal, weißt du, dieses Anliegen kommt von Andreas Lindner und Fred Colvin. Und wir schauen, dass dieses Anliegen irgendwie im ganzen Land irgendwie verbreitet wird. In Pongau, der Peter Reikhoff, einer unserer ausgezeichnete Ältesten. Er schaut, dass für jedes Jahr die Schulung forciert wird in der Gegend. Albert Kröll in Pinskau. Es gibt Leute, weißt du, das ist nie die Ältesten. Es gibt irgendjemand mit einem Anliegen, das weitergeht. Ältesten, kannst nicht von Ältesten immer erwarten, dass sie Strateger sind. Okay? Kommt das von den Leuten selbst? Ich würde sagen, von den Frauen kommt das. Denn es ist, das Angebot für werdende Ältesten ist, und besonders mit TM Geda für Männer, es ist ein Übergewicht in unserem Fall auf die Seite und wir haben Initiative ergriffen, ich besonders und Andreas Lindner, Initiative ergriffen, dass mehr für die Frauen gemacht wird. Aber wir haben einige wirklich gute Frauen, die das auch selber vorsehen. Und das ist erwünscht. Und meine Güte, ich wünsche, unsere Brüderkonferenzen wären so gut besucht wie die Frauen, wenn sie zusammenkommen. Sagenhaft. Und wenn ich denke, ich sollte auch dabei sagen, in der Gemeinde in Salzburg und in St. Johann, ich kann das mit Sicherheit sagen, die beste evangelistische Arbeit wird von den Frauen geleistet. Absolut beste. Und sie machen Jüngerschaft. Und bevor TMG, wo mehr Struktur kam rein in Salzburg, könnte man sagen damals, es ist wahrscheinlicher, dass ein Baby, neugeborene Frau, ist wahrscheinlicher, dass sie eine sorgfältige Betreuung kriegt, das Baby Christ, als dass ein Mann das gekriegt hat. Denn die Frauen waren wirklich, die zeichnen sich da aus. Halleluja. Ja, andere Fragen? Ja.
Am ersten Abend hattest du was gesagt. Paulus war ein Expertenbaumeister und er hatte einen Bauplan. Und wir wollten uns mal ein bisschen anschauen, wie eigentlich dieser Bauplan aussieht. Wo findet er, das soll wohl, es gibt einen Bauplan auch im NT für das Haus Gottes oder sowas, hattest du gesagt. Wo finde ich jetzt solchen Bauplan?
Das ist eine Konferenz, Thema, mein Bruder. 1. Korintherbrief, besonders 1. Timotheusbrief, Abschnitte von der Apostelgeschichte in erster Linie, auch Römer Kapitel 16. Das ist einer der unterschätzten Kapitel in der ganzen Bibel. Aber dort lernt man, wie die Gemeinden wirklich waren. Ja, wir haben hin und wieder Dinge erwähnt. Weißt du, Apostelgeschichte 19 haben wir gelesen, Apostelgeschichte 2 haben wir gelesen. Ich entschuldige mich bei euch. Es ist einfach nicht möglich. Weißt du, man hätte die ganze lehrmäßige Grundlage hier darlegen können, aber dann wären keine Stories, okay? Und ich habe den Eindruck, dass bei dem Thema Evangelisation, dass man Ideen kriegt von den Stories. Glaube mir, ich habe lange über die Bibel auch nachgedacht. Und manchmal sogar angeführt hier. Nächste Frage.
Seid ihr euch immer einig in euren Leitungsteams? Das ist natürlich jetzt eine rhetorische Frage. Wie schaffst du Einheit in unterschiedlichen Gaben dieser Leiter, die in einem Team arbeiten?
Sehr gute Sache. In TMG, das ist ein Team, das ist keine Ältestenschaft. Da haben wir eine fantastische Mitarbeitererfahrung gemacht. Und manchmal, ich steige zurück von meiner Meinung. Wir entscheiden mit Konsens. Es ist nie so weit gekommen, dass irgendein Bruder sich verletzt gefühlt hat von anderen. Wir entscheiden zusammen. Ich gehe davon aus, dass ich oft die Sachen nicht so gut sehe wie meine Mitbrüder. Und so ich lasse sie leicht mit mir reden. Wenn es nicht geht um meine persönliche Familie, ich bin nicht so dogmatisch heutzutage. Ich war als junger Mensch schwieriger auf diesem Bereich. Bei unseren Ältesten ist gestaltet sich etwas schwieriger. Ich war lange Zeit, die wollten, dass ich Älteste werde. Ich fand das absurd. Aber die wollten, dass ich Älteste werde, damit die anderen Gemeinden in Salzburg nicht meinen, der Fred Colvin steht über die Salzburger Gemeinde. Das heißt, die Gemeinde von Fred Colvin. Okay? Und das hat sie angewidert, so ich bin widerwillige Älteste geworden. Und das fand ich manchmal mühsam. Wir sind gut befreundet, wir warten aufeinander, wir entscheiden mit Konsens, aber zum Beispiel dieses Thema Scheidung, Wiederverheiratung ist ein Thema in unserer Ältestenschaft für 2 Jahre gewesen. Nächsten Sonntag wird der Gemeinde informiert, wie die Ältesten das handhaben wollen, und nächste Woche schaue ich, dass ich irgendwo anders bin, denn das ist nicht die Meinung, von der ich überzeugt bin. Okay? Ich möchte nicht durch meine Anwesenheit das den Brüdern schwer machen, das zu vertreten. Denn ich befürchte, viele Leute werden kommen zu mir und sagen, ist das, wie du das siehst? Und ich werde sagen, nein. Aber ich kann mich unterordnen diesen Ältesten und werde kein Problem daraus machen. Es ist nicht immer leicht, weil wir leben in einer gefallenen Welt. Aber grundsätzlich nach Konsens arbeiten, wir warten aufeinander. Es dauerte 2 Jahre, das ist ziemlich ein Zeichen, dass wir gewartet haben. Und dann, ich habe gedacht, ich bin froh unter diesen Umständen, dass ich kein Ältester bin. Okay? Nächste Frage. Ja, bitte.
Wenn jetzt ein Ältester herangebildet worden ist durch Jüngerschaft und sich dann auch in der Gemeinde herauskristallisiert, wie werden die Ältesten dann in den Gemeinden eingesetzt? Durch Wählen oder durch Bestimmungen oder durch...
Stichwortweise. Heiliger Geist macht Ältesten. Paulus bildete sie heran. Paulus erkannte sie an. Leere Hände auf ihre Köpfe. Paulus bestimmte Männer wie Timotheus, um Ältesten anzustellen, wenn die Ältestenschaft in der Gemeinde zugrunde gegangen ist, in Ephesus. Weißt du, aufgrund der Irrlehre, sie haben das nicht richtig behandelt, vielleicht waren manche von ihnen verwickelt, und Paulus sagt, neue Ältesten müssen her. Die haben es nicht sich zu Ältesten gemacht. Paulus, Stellvertreter, hat sie als Ältesten anerkannt. Heute haben wir keinen Timotheus. Das wäre toll, weißt du? Timotheus könnte kommen mit seinem ältesten Suchgerät. Ying, 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 ying. Da ist einer. Aber so einfach ist das nicht. Aber was wir haben, ist 2 halbe Kapitel der Bibel mit einem Muss, einem Imperativ, der Älteste oder der Bischof muss untadelig sein. Und untadelig sein wird dann erklärt, betrifft seinen Charakter, und dann er muss lehrfähig sein, das wird definiert in Titus, er ist in der Lage, sowohl positiv zu lernen, als auch Mäule zu stopfen von Irrlehrern und Streitsüchtigen. Und so erkennen wir, der Bruder hat den Wunsch, Ältester zu werden, 1. Timotheus Kapitel 3, Vers 1. Man sieht der christliche Charakter hervorkommen in seinem Leben. Er ist nicht perfekt, aber ist vorbildlich. Er ist fähig zu lehren. Er wird von der Gemeinde akzeptiert und anerkannt. Weißt du, der ist einfach ein Hirte, man kennt einen Hirten an seiner Hirtenarbeit. Und dann wird er formell anerkannt als Ältester. Ich sehe nicht hier einen demokratischen Prozess. Als ich Ältesten anerkannt habe, habe ich der Gemeinde ich habe gelehrt über Ältestenschaft einige Sonntage. Ich habe der Gemeinde reichlich Zeit gegeben. Und ich sagte, wenn ihr einen Anspruch oder Einspruch habt gegen irgendeine Männer, die ich empfohlen habe, dann möchte ich, dass ihr redet mit mir. Und so haben wir das gemacht. Aber das ist ein Fall, wo die Gemeinde einen Gründer hat. Wenn die Gemeinde keinen Gründer hat, dann muss man irgendwie diesen Prozess vielleicht etwas sorgfältiger durchmachen. Ich meine, als Gemeindegründer, ich habe eine einmalige Perspektive an diese Leute. In einer anderen Situation, ich empfehle das Studium des Kurses von Alex Strauch, dass man das sorgfältig durchmacht und dass man redet mit einem anderen, man kritisiert einander im positiven Sinn, man redet über die eigene Schwäche und Stärken anhand der Charaktermerkmale, die Eignungsmerkmale der Ältesten. Man bezieht die Ehefrauen in den Prozess. Und das, dann, wenn es der Gruppe ein Konsens herrscht, die sollten die Ältesten sein, man sollte zumindest die Gemeinde irgendeine Möglichkeit geben, nicht zu wählen, nicht zu bestimmen, sondern einfach zu erfahren von der Gemeinde, ob diese Leute wirklich als Hirten akzeptiert werden. Das wäre wirklich ein Vortragsthema. Ich habe Vorträge, ich habe sie gerade hier. Keine Rede. Habe ich erst für eine Stunde. Gut, nächste Frage. Bitte.
Ja, wir haben in Spandau jetzt bald einen Büchertisch und da haben wir uns überlegt, auch Straßenpredigt zu halten. Und uns ist ja die Frage, ob das die Menschen mehr abschreckt oder ob sie neugierig macht und vielleicht anspricht. Ich wollte einfach mal wissen, wie deine Erfahrung und deine Meinung zum Thema Straßenpredigt ist.
Ja. Wie groß ist der Ort?
250.000.
Ah, echt? Mhm. Boah, ja. Von mir aus. Solange ich nicht predigen muss. ich glaube, ein Ort in der Größe, wenn es eine Fußgängerzone gibt und rege Verkehr, man kann das probieren. Wirklich. Und man wird hin und wieder, wird ein Fisch vorbeischwimmen, der Hunger hat. Hin und wieder. Ich war ein solcher Fisch. Aber ich war sehr vorbereitet. Und das ist eine Möglichkeit zu streuen und ist gut. In einem kleinen Ort würde das ja nicht tun, okay? Würde nicht tun. Würde auch nicht in der Faschingssitzung teilnehmen. Weißt du, da vorne auf der Bühne würde nicht. Würde auch nicht predigen auf der Straße. Ja, Silvia.
Meine Frage ist noch, wenn ihr fangt der Gemeindegründung auch mit dem Hauskreis an,
ja.
Meistens. Und wann ist es dann soweit, dass man vom Hauskreis zur Gemeindegründung übergeht? Mit Sonntagsversammlung? Welche Kriterien müssen da erfüllt sein?
Eins ist Entfernung. Diese Gemeinden waren fast immer im Reichweite einer bestehenden Gemeinde. Überleg mal, Bad Ischl, Hallein, Anger, Mattighofen. Dies sind Gemeinden, die entstanden sind in der Reichweite von Salzburg, wo Leute am Sonntag in Salzburg in der Gemeinde waren und während der Woche haben sie ihr Bibelkreis gehabt draußen. Und das, man will kein Haxel ausreißen. Es ist wichtig, dass man sich nicht übernimmt. Wir waren so weit, dass irgendwie das Selbstverständnis, das Selbstverständnis der Geschwister war, der Wunsch von ihnen, nicht von uns, der Wunsch von ihnen, wir wollen Gemeinde werden. Wir glauben, es ist so weit. Und meistens ist das so geschehen, dass man begonnen hat, einmal im Monat das Brot zu brechen. Nur einmal im Monat. 3 Wochen fahren wir in die Gemeinde in Salzburg. 1 Woche draußen. Und als die Geschwister in der Lage waren, irgendwie das Nötige in einer Gemeinde, und das ist verschiedene Gemeinden, es gibt Altersstrukturfragen, wie viele Kinder hast du, all diese Fragen. Wenn sie in der Lage waren, das selbstständig zu tun, haben sie meistens selber die Initiative genommen und geredet und dann ist es selbstständig geworden. Aber wirklich selbstständig. Aber wir haben Mitarbeiterschulungen gemeindeübergreifend, wir haben sehr gute Freundschaften, aber keine Autorität. Wir finden diesen Begriff in der Bibel nicht, Muttergemeinde. Ich kann nicht glauben, dass Leute das sagen heute. Weißt du, dass Paulus kämpfte wie ein tollwütiger Tiger gegen die Idee von Muttergemeinde? Und wenn sie ihm ein Schreiben geben von Jerusalem, er wird schon das Schreiben herzeigen, okay? Diese Irrlehrer waren nicht im Sinne der Apostel. Aber wenn er redet über die Fragen in den Schreiben, widerspricht er das Schreiben der Apostel. Und er sagte, mit Götzenopferfleisch ist es so. 1. Korinther 8 bis 10, denn er wird niemals von einer Muttergemeinde etwas diktieren lassen an eine andere Gemeinde. Und dann höre ich Leute, die ich respektiere, und ich denke, Muttergemeinde, welche Bibelübersetzung lesen denn die? Weißt du, was ich meine? Nein, wenn es so weit ist, das ist nicht eine Tochtergemeinde, das ist eine Gemeinde des Herrn. Okay? Matthias.
Du hattest gestern darüber gesprochen, oder vorgestern, dass die Botschaft verändert wird durch die Methode, die man benutzt beim Evangelisieren. Als Beispiel hattest du diese Megachurches, die ja jeden Sonntag eben einladen und wirklich nur noch auf Außenstehende orientiert sind. Wie ist das aber, wenn wir das jetzt runtertransformieren auf unsere Gemeinden hier und einfach sehen, dass man als Gemeinde zum Beispiel ein paar Mal im Jahr diese Art von Gästegottesdienst oder so, dann hältst du das einfach grundsätzlich als nicht günstigen Ansatz? Oder?
Ich bin so dankbar für diese Frage, weil ich hätte wirklich einen falschen Eindruck gelassen. Schaut mal, ich lasse mich nicht einladen, in Gemeindesäle zu predigen. Ich weigere mich, okay? Ich habe niemals eine andere Frau geküsst, außer meine Mutter, seit meiner Hochzeit. Ich weigere mich, und ich weigere mich auch zu evangelisieren in deinem Gemeindesaal, mit genauso viel Vehemenz. Mein Leben ist zu kostbar. Aber das heißt nicht, weil ich will im Hotel sein. Ich will dort sein, wo die Ungläubigen ohne Schwellenangst hinkommen. Aber das heißt nicht, dass es sinnlos ist, einen Gästegottesdienst zu machen. Scheinbarer Widerspruch. Überleg mal, in Österreich geht man zur Kirche 2 Tage im Jahr. Weihnachten, Ostern. Okay? Was tun wir? Der Sonntag vor Weihnachten, nicht Christtag, aber der Sonntag vorher, sind wir geschmückt wie die Hure Babylon drin, im Gemeindesaal, okay? Es ist fantastisch. Ich habe sehr gern, ich bin immer noch ein Kind, ihr könnt das erkennen, an wie ich rede. Ich bin ein kleines Kind drinnen und ich liebe das. Es ist ein Weihnachtsbaum und ein Chor und Kerzen und Adventkranz. Und diese Weihnachten hatten wir mit Sicherheit 200 ungläubige Katholiken in unserer Gemeindesaal. Die Geschwister sind gestanden, damit die Ungläubigen sitzen konnten. Die Geschwister waren draußen im Gang und haben durch offene Fenster im Dezember gehört, das Evangelium geprägt. Es war wunderbare Musik, wunderbarer Chor, wo ein Sopran so laut gesungen ist. Darbietungen von Kindern. Und dann, einer wie ich predigt nicht, weißt du, wir wollen unser bester Prediger predigen lassen, ein Bankdirektor, der redet, weißt du. Und einen ausgezeichneten Vortrag gelassen. Und Leute gehen weg nach dieser Zusammenkunft mit einem sehr guten Eindruck. Meine ganzen industriellen Freunde waren da. Alle. Und nicht alle, fast alle. Die waren da. Und wir haben wirklich, die haben gesagt, das ist cool. Jetzt ist mein Problem, irgendwie zu sagen, okay, wir wollen in diese Richtung gehen, aber wir wollen keinen Weihnachtsbaum und Chor jeden Sonntag. Weißt du? Aber das ist sehr gut. Und wenn man das hin und wieder hat und das den Charakter der Gemeindezusammenkunft nicht stört, dann okay. Aber Freunde, ist es nicht sinnvoller, einen Saal zu mieten und monatelang in Voraus Beziehungen aufzubauen und Leute hinzubringen, so, als dass du den Gottesdienst umkrempelst? Letztlich, der Ansatz kommt von den Philistern, okay? Das ist Gat und Askelon und Hybels und Co. Okay? Das sind nicht Gedanken, die man ableiten kann von der Bibel. So warum überhaupt? Aber weißt du, in einer katholischen Kultur, wo es 2 Feiertage gibt, dann benutzt das für Evangelisation. Eine unserer Versammlungen tut Folgendes. Sie haben einen Gästegottesdienst, ich glaube, im Monat. Aber dann die Gemeindezusammenkunft ist auf den Abend verlegt. So was passiert, ist, dass der Charakter unserer Zusammenkunft ist nicht in Mitleidenschaft gezogen, durch das andere. Ah, das ist eine Zwischenlösung. Das ist okay. Ich habe kein Problem damit. Ich bin über Zeit jetzt. Du sagtest 11.40 Uhr, oder? Okay, es gab einen Bruder da hinten. Oh, hast du schon eine Frage gestellt? An jemanden, der noch nicht gequetscht hat. Bitte, Gordon.
Was zu evangelistischen Veranstaltungen oder Jugendveranstaltungen mit dem nächtlichen Pfingstler?
No, sir.
Zuströmen.
No. Der Pfingstprediger hat mit mir darüber gesprochen. Ein Pfingstprediger über die Jugendarbeit, ein anderer über, wie man Geschäftsleute erreicht. Ich schätze beide Brüder, ich habe eine gute Beziehung zu beiden, treffe mich mit ihnen hin und wieder zum Gebet. Okay, sind feine Christen. Und die Pfingstgemeinde in Salzburg ist so wie eine zungenredende Baptistengemeinde. Ist nicht extrem, okay? Aber ich habe ihm gesagt, überleg mal, Freund. Die Geistestaufe, Zungenreden. Ist das wichtig? Oder ist das nebensächlich für dich? Oh, das ist wichtig. Sagt er, schau mal. Für uns in unser Verständnis, wie wir das verstehen, ist uns auch wichtig und nicht so nebensächlich. Nicht, dass Zungenreden so wichtig ist, aber irgendwie, wie wir das handhaben wollen und der Rahmen, die wir da sehen in der Heiligen Schrift, ist uns wichtig auch. So, jetzt wollen wir evangelisieren mit Leuten. Das ist okay. Aber was, wenn jemand sich bekehrt? Dann hast du ihm am linken Ohrläppchen, ich habe ihm am rechten, du sagst ihm, dass ihm etwas fehlt, ich sage ihm, nein, du hast alles, du musst lernen, das in Anspruch zu nehmen. Und wir verwirren die Baby Christen. Jugendarbeit ist noch gefährlicher. Und das habe ich diesen anderen Pastor deutlich gemacht. Das werden wir ja nicht machen. Wir haben eine Gruppe in Österreich, heißt Get Connected. Das ist alles über Internet. Und die haben große Praise-Dings überall in den größeren Städten Österreichs. Und ihr erklärtes Ziel, überleg mal. Wir erreichen unser charismatische Einheitsziel nicht über die Pastoren, die sind alle zu langsam dran. Kaum über die Jugendgruppen, das geht besser. Aber über die Teenagerarbeit meinen wir, dass wir charismatische Gedankengut in allen Gemeinden bringen können. Kannst du dir vorstellen? Das war schwarz auf weiß. Und wir sind angeschwärzt, weil unsere Leute nicht hingehen zu ihr Low-Price-Veranstaltungen. Die Kuh ist im Mais. Entschuldigung, der Preis ist mir zu hoch für das. Es war noch eine Frage irgendwo hier. Okay, we're schließen.